Leiden im Glauben verbinden wir oft mit Verfolgung oder äußeren Nöten, doch für viele Christen zeigen sich die größten Spannungen im ganz normalen Zusammenleben, in der Ehe, im Haus, in den vertrautesten Beziehungen. Gerade dort, wo wir einander am besten kennen und unsere Schwächen am deutlichsten sehen, stellt sich die Frage, ob das Leben aus Gott wirklich tragfähig ist. Petrus zeichnet in seinem Brief ein realistisches, aber zugleich hoffnungsvolles Bild. Mitten im Druck des Alltags steht Christus selbst als Gnade, Vorbild, Hirte und Aufseher an unserer Seite und macht aus unserem gemeinsamen Weg eine Erbschaft der Gnade des Lebens. Christus, Gnade, Vorbild, Retter, Hirte und Aufseher in unseren Leiden. Wenn Petrus von den Leiden des christlichen Lebens spricht, stellt er nicht zuerst Methoden vor, sondern eine Person. Mitten in ungerechter Behandlung, missverstandenem Einsatz und hartnäckigen Spannungen zeigt er Christus in fünffacher Gestalt, als Gnade in uns, als Vorbild vor uns, als Retter, Hirte und Aufseher über uns. In 1 Petrus 2 entfaltet er dies am Beispiel von Haussklaven, die nicht nur unter guten, sondern auch unter verkehrten Herren leiden müssen. Gerade dort, wo das eigene Recht mit Füßen getreten wird, öffnet sich der Blick für eine tiefere Berufung, denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für euch gelitten und euch damit ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen folgen könnt. Das Leiden ist hier nicht Zufall, sondern ein Ort der Begegnung mit Christus in einer Tiefe, die der unbehelligte Alltag oft nicht kennt. In 2,18-25 sehen wir fünf wichtige Punkte, fünf Aspekte Christi, die Gnade, das Vorbild, den Erretter, den Hirten und den Aufseher. Christus ist die Gnade in uns und er ist das Vorbild für unsere geistliche Ausrichtung. Außerdem ist Christus unser Erretter, Hirte und Aufseher. Er errettet uns, er weidet uns als Hirte und er sorgt für uns und vollbringt so ein dreifaches Werk an uns. Wir alle brauchen dieses gnädige, dreifache Werk Christi an uns. Dieses Vorbild Christi ist kein kaltes Muster, das uns überfordert, sondern ein geliebter Weg, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund keine Arglist gefunden wurde, der, als er geschmäht wurde, nicht zurückschmähte, als er litt, nicht drohte, sondern alles dem übergab, der gerecht richtet. So wie er sich dem Vater anvertraute, während ungerechte Hände ihn behandelten, so führt er uns heute in denselben Geist des Vertrauens hinein. Im Beruf, im Gemeindeleben, in der Ehe stehen wir vor Situationen, in denen uns das natürliche Herz zur Gegenwehr drängt, mit Worten, Rückzug oder innerer Härte. Dort möchte der lebengebende Geist, Christus selbst, der in unserem Geist wohnt, unser Inneres erreichen, unsere Gedanken, unsere Verletzungen, unseren gekränkten Stolz. Er tritt uns nicht als distanzierter Beobachter gegenüber, sondern als Gnade, als lebendige, tragende Kraft, die uns befähigt, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit zu leben. In solchen Momenten wird Leiden zu einem verborgenen Altar, auf dem unsere spontanen Reaktionen sterben, damit ein Verhalten hervorkommt, das zu Gott passt und seine Gegenwart spürbar macht. Dass Christus unser Retter, Hirte und Aufseher ist, bedeutet in diesem Zusammenhang mehr als nur eine einmalige Bekehrungserfahrung. Petrus sagt, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre geführt waren, jetzt aber seid ihr zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen zurückgekehrt. Der Retter, der unsere Sünden an das Holz trug, bleibt derselbe, der heute unsere Seele hütet, unsere wechselnden Stimmungen, unsere inneren Kämpfe, unsere Neigung zur Flucht. Als Hirte sucht er uns gerade dort auf, wo wir uns in Bitterkeit, Selbstmitleid oder innerem Rückzug verloren haben. Als Aufseher nimmt er unsere Regungen ernst und lässt sie nicht einfach laufen, sondern wacht über sie, korrigiert sie, tröstet sie, formt sie. Sein dreifaches Werk, erretten, weiden, beaufsichtigen, geschieht oft unauffällig, aber es trägt uns durch Situationen hindurch, in denen wir uns selbst nicht mehr tragen können. In dieser Perspektive erhalten die Spannungen des Alltags einen anderen Klang. Sie bleiben schmerzlich, doch sie sind nicht mehr leer. Sie werden zu einem Raum, in dem die Gnade Christi Gestalt annimmt, im Verzicht auf die letzte Spitze im Streitgespräch, im stillen Ausharren unter einer ungerechten Bemerkung, im beherzten Festhalten am Guten, auch wenn es nicht honoriert wird. Petrus kann daher fragen, und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Nicht weil Christen unverwundbar wären, sondern weil Christus selbst zum inneren Antrieb unseres Tuns wird. Wer so leidet, ist nie nur Opfer der Umstände, sondern zugleich Träger einer Wirklichkeit, die von oben kommt. Das ermutigt, die eigenen Leiden nicht als Abbruch, sondern als Wegstrecke mit dem Hirten zu sehen. Er ist nicht nur das Ziel am Ende, sondern der Begleiter, der Gnade schenkt, Vorbild bleibt, rettet, hütet und über unsere Seele wacht, bis sie zur Ruhe unter der Hand Gottes findet. Denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für euch gelitten und euch damit ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen folgen könnt. Der keine Sünde getan hat und in dessen Mund keine Arglist gefunden wurde, der, als er geschmäht wurde, nicht zurückschmähte, als er litt, nicht drohte, sondern alles dem übergab, der gerecht richtet. Wo immer sich im Alltag das Gefühl regt, ungerecht behandelt, übergangen oder missverstanden zu werden, dort ist Christus uns bereits näher, als wir wahrnehmen. Seine Fußstapfen führen nicht in Resignation, sondern in ein Vertrauen, das den unsichtbaren Richter im Himmel ernst nimmt und dadurch frei wird, nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen. Unter dieser stillen Herrschaft der Gnade verwandeln sich die engen Stellen unseres Lebens in Wegmarken, an denen wir rückblickend erkennen: Hier hat der Hirte meine Seele gehütet, hier hat der Aufseher mein Herz bewahrt, hier ist mir der Retter neu begegnet. Die Gnade des Lebens, gemeinsame Erbschaft von Mann und Frau. Wenn Petrus von der Ehe spricht, beginnt er nicht mit Rollenverteilungen, sondern mit einem gemeinsamen Erbe. Über die Männer sagt er: Ebenso, ihr Männer, wohnt nach der Erkenntnis mit ihnen zusammen, als mit dem schwächeren, weiblichen Gefäß, indem ihr ihnen die Ehre erweist als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Die Worte Gnade des Lebens öffnen ein Fenster in eine Wirklichkeit, die tiefer reicht als Sympathie, Charakterharmonie oder gemeinsame Interessen. Mann und Frau stehen nebeneinander vor Gott als Menschen, die von demselben göttlichen Leben beschenkt wurden, vom selben Herrn getragen und von derselben Gnade umfangen sind. Diese gemeinsame Erbschaft macht die Ehe, im tiefsten Sinn, zu einer geistlichen Gemeinschaft. Am deutlichsten ist, was Petrus über Mann und Frau sagt, nämlich dass sie Miterben der Gnade des Lebens sind. Paulus sagt nichts über die Gnade des Lebens, geschweige denn darüber, dass ein Ehepaar Miterben, also Miterben der Gnade des Lebens, ist. Die Gnade des Lebens ist dabei mehr als das Erbarmen Gottes über unsere Schuld. Sie ist der Reichtum des göttlichen Lebens selbst, das in uns wohnt und sich in der Beziehung entfalten will. Wo dieses Leben zur Geltung kommt, verschiebt sich der Blick auf den anderen. Der Ehepartner ist dann nicht zuerst der, der mich kränkt oder überfordert, sondern jemand, mit dem zusammen ich Christus als Quelle und Inhalt des Lebens teile. In Zeiten von Krankheit, begrenzten Kräften, wirtschaftlichem Druck oder inneren Enttäuschungen kann diese Sicht wie ein neues Licht auf den gemeinsamen Weg fallen. Die Ehe wird nicht mehr daran gemessen, wie viele Wünsche sich erfüllen, sondern daran, wie die Gnade Gottes mitten in der Unvollkommenheit Gestalt gewinnt. Auffällig ist, dass Petrus die gemeinsame Erbschaft der Gnade unmittelbar mit dem Gebet verbindet, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wo Mann und Frau einander gering achten, nur nach Leistung beurteilen oder innerlich gegeneinander leben, wird die geistliche Gemeinschaft geschwächt. Das gemeinsame Gebet verliert an Freiheit, Bitten bleiben in der Kehle stecken oder werden zu formalen Worten. Umgekehrt geschieht etwas Tiefes, wenn beide sich wieder als Miterben sehen, als Menschen unter derselben Gnade, beide angewiesen, beide beschämt, beide geliebt. Dann kann auch das gemeinsame Beten wieder zu einem Ort werden, an dem Gott die Beziehung erneuert, weicher macht und neu ausrichtet. In all dem bleibt die Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit spürbar. Nicht jede Ehe erlebt einen schnellen Wandel und manche Verletzungen tragen eine lange Geschichte. Doch gerade das macht den Trost dieser Perspektive aus. Die Gnade des Lebens hängt nicht an der Tagesform der Beziehung, sondern an Gottes Treue. Aber der Gott aller Gnade, der euch berufen hat hinein in seine ewige Herrlichkeit in Christus Jesus, wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, selbst zurüsten, festigen, stärken und gründen. Wo ein Paar unter dieser Zusage weitergeht, kann selbst eine angefochtene Ehe zu einem Schauplatz werden, an dem Gottes Gnade sichtbar wird, leise, unspektakulär, aber tragfähig genug, um durch schwere Jahre zu tragen und neue Anfänge zu ermöglichen. Ebenso, ihr Männer, wohnt nach der Erkenntnis mit ihnen zusammen, als mit dem schwächeren, weiblichen Gefäß, indem ihr ihnen die Ehre erweist als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Aber der Gott aller Gnade, der euch berufen hat hinein in seine ewige Herrlichkeit in Christus Jesus, wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, selbst zurüsten, festigen, stärken und gründen. Wo Eheleute beginnen, einander nicht nur nach Verletzungen und Defiziten, sondern als Miterben derselben Gnade zu betrachten, öffnet sich ein neuer Zugang zum gemeinsamen Leben. Die Alltagssorgen verlieren nicht ihre Schwere, aber sie werden von der größeren Wirklichkeit umfangen, dass Gott sein eigenes Leben in diese Beziehung hineingelegt hat. Aus dieser Sicht wächst eine sanfte Achtung, ein ehrlicherer Umgang und eine tiefere Bereitschaft, gemeinsam vor Gott zu stehen, nicht als perfekte Partner, sondern als Menschen, die in derselben Gnade des Lebens stehen und aus ihr leben. Der verborgene Mensch des Herzens, ein sanfter und stiller Geist als kostbarer Schmuck. Petrus lenkt den Blick von dem, was nach außen wirkt, auf das, was Gott im Inneren sieht. Im Zusammenhang mit Frauen, deren Männer dem Wort nicht gehorchen, schreibt er, ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Der Weg der Veränderung beginnt hier nicht mit Argumenten, sondern mit einem Lebenswandel, der aus einer verborgenen Quelle gespeist wird. Deshalb fügt Petrus hinzu, euer Schmuck sei nicht der äußerliche Durchflechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unverderblichen Schmuck eines sanftmütigen und stillen Geistes, der in den Augen Gottes sehr kostbar ist. In Vers 4 fährt Petrus fort, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Der verborgene Mensch des Herzens ist der sanfte und stille Geist. Unser Herz besteht aus allen Teilen unserer Seele, Verstand, Gefühl und Wille und aus dem Hauptteil unseres Geistes, dem Gewissen. Unter all diesen ist unser Geist das Zentrum. Daher ist unser Geist der verborgene Mensch des Herzens. Der verborgene Mensch des Herzens beschreibt die innere Person, in der Christus durch seinen Geist Wohnung genommen hat. Inmitten von Verstand, Gefühl und Wille ist der erneuerte Geist das Zentrum, aus dem ein neuer Ton in unser Leben einfließt. Ein sanftmütiger und stiller Geist ist dabei keineswegs gleichbedeutend mit Passivität oder Selbstverleugnung um jeden Preis. Er ist die Frucht eines Vertrauens, das in Gottes Hand ruht, obwohl äußere Umstände und zwischenmenschliche Spannungen schmerzen. Wer aus dieser inneren Ruhe lebt, muss sich nicht mehr mit Lautstärke, Ironie oder subtiler Kontrolle schützen. Der äußere Schmuck kann verwelken, der innere Geist bleibt unverderblich, weil er von Christus selbst genährt wird. Um diese innere Haltung zu illustrieren, erinnert Petrus an die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten, indem sie sich ihren eigenen Ehemännern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn hernannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Sarah wird hier nicht als ideale, fehlerlose Frau vorgestellt, die Schrift verschweigt ihre Irrwege nicht. Und doch sieht Gott etwas Kostbares in ihrem Vertrauen, das tiefer reichte als ihre Irrtümer, sie band ihr Herz an Gottes Verheißung, nicht an Abrahams Zuverlässigkeit. In dieser Linie steht jede Frau und jeder Mann, der seinen inneren Schutz nicht mehr in Kontrolle oder Rückzug sucht, sondern in der leisen Gewissheit. Gott sieht, Gott hört, Gott trägt. Wo der verborgene Mensch des Herzens Raum bekommt, wirkt sich das auf den ganzen Ehealltag aus. Der Ton in Gesprächen ändert sich, Vorwürfe verlieren an Schärfe und auch verletzende Situationen müssen nicht mehr das letzte Wort haben. Mancher Ehepartner wird nicht durch lange Erklärungen, sondern ohne Wort gewonnen, weil er Zeuge eines Lebens wird, das von einer anderen Wirklichkeit durchdrungen ist. Dieser Weg ist oft langsam und unspektakulär, und er schließt die Not realer Ungerechtigkeit nicht aus. Aber er schenkt einen inneren Freiraum, in dem nicht jede Reaktion von den Handlungen des anderen diktiert ist, sondern von dem sanften und stillen Geist, der vor Gott kostbar ist. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche Durchflechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unverderblichen Schmuck eines sanftmütigen und stillen Geistes, der in den Augen Gottes sehr kostbar ist. Die Pflege des verborgenen Menschen des Herzens beginnt dort, wo das Innere wichtiger wird als der äußere Eindruck. Zwischen unausgesprochenen Enttäuschungen und handfesten Konflikten wächst ein Raum, in dem Christus selbst unseren Geist stilligt, unsere Gefühle ordnet und unserem Willen eine neue Richtung gibt. Ein sanfter und stiller Geist ist nicht ein zusätzliches Ideal, das uns belastet, sondern ein Geschenk der Gnade, das in der Nähe Gottes wächst und von dort leise in den Alltag ausstrahlt, oft unbemerkt, aber in den Augen Gottes von großem Wert. Herr Jesus Christus, danke, dass du mitten in unseren Leiden und Spannungen als Gnade, Vorbild, Retter, Hirte und Aufseher gegenwärtig bist und unsere Häuser mit deinem Leben erfüllst. Stärke in uns den verborgenen Menschen des Herzens, damit ein sanfter und stiller Geist in deinem Licht wachsen kann und unsere Beziehungen, besonders unsere Ehen, von der Gnade des Lebens geprägt werden. Wo Verletzungen, harte Worte und alte Muster dominieren, lass dein heilendes Leben tiefer reichen als unsere Vergangenheit und uns lehren, einander als Miterben deiner Gnade zu sehen. Erneuere unseren Glauben daran, dass du auch durch unscheinbare Treue und stilles Vertrauen Großes wirkst und unser gemeinsames Gebet vor dem Vater nicht vergeblich ist. Lass dein Friede unsere Herzen und unsere Häuser bewahren und richte unseren Blick auf die lebendige Hoffnung, die du uns geschenkt hast. Amen.